vielleicht, he? Jetzt glaube ich. Probieren wir. Ich glaube, he? Ist besser. Gut. Ja, ja. Es hat heimatliche Gefühle bei mir ausgelöst, darum, weil das das Lieblingslied von meinem Grossvater war. Und er hat uns das gelehrt und er hat in einer Inbrunst das Lied gesungen. Und ich habe es schon jahrelang nicht mehr gesungen, nicht mehr gehört und jetzt heute am Morgen singen wir es. Das hat mich jetzt extrem gefreut. Ja, in diesem Lied heisst es von Liebe, Gott ist die Liebe. Und die Jahreslosung 2024 handelt auch von Liebe. Ihr habt sie ja hier am Bild aufgehängt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Jahreslosung begleitet mich schon seit Wochen. Und ich merke, wie die Gedanken oder der Vers, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, mich persönlich herausfordert. Zugegeben, die Jahreslosung von letztem Jahr, die war ja eher, wir können sagen, ein bisschen bequemer gewesen. In dem Sinn, dort hat es geheißen, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Versprechen. Das stärkt ihm. Das gibt ihm irgendwo noch eine Heimat oder Geborgenheit. Und die Jahreslosung von diesem Jahr, die fordert uns raus. Alles, was ihr tut, tut in Liebe. Der Vers, der erwartet eigentlich eine Aktion von uns. In diesem Jahr ist es also nicht einfach hinterher liegen, sondern wir sind gefordert. Und vor gut 2-3 Wochen habe ich mit einer Person über den Vers darüber diskutiert und dann sagt sie zu mir, weisst, es heisst ja immer, wir brauchen besonders viel Liebe für die Leute außerhalb, die ein bisschen schwierig sind, die nicht ganz so unsere Prägung haben oder Stilrichtung. Aber, hat sie gesagt, wenn ich in die Gemeinde hineinschaue oder in die Familie, dann fällt es mir gerade so schwer, den Vers umzusetzen. Wie schnell passiert es doch auch bei den nahen Leuten, bei den Familienangehörigen, dass man eben nicht in Liebe handelt, sondern der Konflikt fast näher ist. Oder zum Teil sogar fast einfacher als in Liebe handeln. Und diese Gedanken, die haben mich herausgefordert und haben mich zum Weiterdenken gebracht. Und ich bin ebenfalls auch ein bisschen in die Geschichte zurückgegangen von unserer Familie. Und ich habe mir erlaubt, heute am Morgen ein älteres Fötterli mitzubringen. Das wäre unsere Familie. Ich habe 4 Geschwister. Und vielleicht fragen sich jetzt die ein oder andere, welches von denen bin ich? Ich bin der mit dem Schneck auf der Hose. Also ich bin der Jüngste von 5. Und wenn man uns so sieht, kann man so den Eindruck bekommen, wir seien so schön geordnet, linear, alles gut und folgen alle und super. Aber ich denke, all die, die mit Geschwistern aufgewachsen sind, wissen, da läuft nicht immer alles schön sortiert und geordnet. Sondern doch auch mal etwas drunter und drüber gehen. Unter anderem bin ich auch Zuschauer gewesen, wo mein Bruder so trocknetes Getreide in unserem Wintergarten angeschaut hat und das Gefühl gehabt, ich müsste mal schauen, ob das brennt. Und so hat er eine Kerze unten dran gehabt und ich kann euch versichern, trocknetes Getreide brennt. Und zwar sehr gut. Oder ich mag mich an den 1. August erinnern, wo wir Geschwister gesagt haben, wir wollen uns am Abend auch mit Feuerwerk beteiligen und haben den Eindruck gehabt, wir müssen am Nachmittag noch ein bisschen mit dem Luftgewehr Zielschuss üben. Wir haben gut gezielt, nicht immer. Ein Schuss hat sich gelöst beim Luftgewehr und ist bei meinem Bruder in den Fuss hinein, so dass er in die Notaufnahme hat müssen und wir realisiert haben, dass wir mit Zielen noch ein bisschen mehr sorgsam sein müssen. Aber all diese Geschichten sind nicht unbedingt Grund gewesen, dass es Konflikte gegeben hat. Aber es hat andere Situationen gegeben, wo viel brenzliger gewesen sind, auch gerade unter uns Geschwistern. Bei uns in der Familie war es üblich gewesen, dass wir Sonntag für Sonntag in Gottesdienst sind. Das hat dazugehört. Aber wir haben nicht ein grosses Büsschen gehabt, sondern so eine normale Kombi, wie man die dazu mal hatten. Und was man dazu mal eben auch noch hätte dürfen, wenn die Leute nicht auf dem Rücksitz Platz gehabt, dann hätte man noch in den Kofferraum hineinpicken. Vielleicht kennt ihr das auch noch. Dazumal war das noch erlaubt und hat man es nicht als gefährlich angeschaut. Heute würde auch ein Ortsberg stehen. Und so sind wir Sonntag für Sonntag zu killen und was üblich war, die jüngsten zwei Hände verraumen. Das war wie ein ungeschriebenes Gesetz. Und da ich ja der Jüngste war, habe ich gewusst, ich werde nie auf die Vorderbank kommen, weil ich werde immer hinten in den Kofferraum hocken. Und das war für mich ein kleines Laster. Wie gern wäre ich vorne auf dem Sitz gehockt. Hätte ein bisschen thront auf dem Sitz. Aber ich wusste, ich werde es nie erreichen. Und mein mittlerer Bruder genau gewusst, dass ich eigentlich gerne führen will. Und er hat genau gewusst, wie dass er mich muss ärgern, dass ich eben verrückt werde. Und so war es einer von diesen Sonntagen, wo er einfach keinen Punkt gefunden hat beim Ärgern. Und selbst, wo wir noch im Auto drin waren, ich im Kofferraum eingeladen und er vorne, hat er mich geärgert. Und das hat bei mir das Gefühl von ein Stück weit vielleicht Ohnmacht und vor allem Wut ausgelöst. Und auch ein gewisses Eifersucht, das mitgeschwungen ist. Er darf und ich nicht. Und ich bin so verrückt worden, dass ich meine Faust gebaut habe und er ist gerade vor mir gehockt und ich habe so recht zünftig ein paar Mal mit meiner Faust auf den Rücken von meinem Bruder eingeschlagen. Das hat dazu geführt, dass er sich kaum mehr konnte bewegen und nach Luft geschnappt hat. Schlussendlich konnte er nicht in den Gottesdienst kommen, sondern musste reingehen liegen. Und ich habe ganz klare Ansagen von meinen Eltern bekommen, dass das so eben nicht möglich ist. Diese Situation hat mir vor Augen geführt, zu was dass uns Eifersucht alles treiben kann. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Von dem Vers war nicht viel zu spüren an diesem Sonntagmorgen, obwohl es auch meine Eltern sehnlichst gewünscht hätten. Der Vers war meilenweit entfernt. Und es war auch nicht die letzte Gegebenheit bei uns Geschwistern, die so richtig Pfetzen, könnte man sagen, geflogen sind. Eifersucht, ein Gefühl, wo uns so, je nachdem nicht nachvollziehbare Taten hinreissen. Die Tatsache, dass Eifersucht Menschen verändert, zu Sachen führt, die sie eigentlich sonst im normalen Fall nicht würden machen, dass die Tatsache, die finden wir auch in der Bibel. Nämlich bei der ersten sogenannten Familienkonstellation, die es überhaupt gegeben hat. Nämlich bei der Adam und bei Eva. Und ich möchte euch einen Text vorlesen aus dem 1. Mose 4, die Verse 1 bis 9. Ist da noch der richtige Text? Genau. 1. Mose 4, die Verse 1 bis 9. Dort heisst es: Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte: Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn: Warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Türe deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr sein über sie. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel: Komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain. Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Soweit die Geschichte von der ersten Familienkonstellation aus der Menschheit. Es hätte ja so schön können sein. Eva und Adam finden sich als Ehepaar und sie bekommen Kind. Sie dürfen Kind grossziehen. Doch wie schon am Anfang von ihrer Ehe ziehen sie relativ schnell, könnte man sagen, dunkle, graue Wolken auf. Es hat nicht gelangt, dass sie als Ehepaar aus dem Garten Eden wie vertrieben worden sind. Nein, die beiden Brüder, der Kain und der Abel, die, so gehe ich davon aus, der Stolz der Eltern waren, haben einen Konflikt. Und der Konflikt entzweit die beiden Buben. Es ist gut möglich, wenn man so die Geschichte liest, dass der Groll vom Kain für den Abel wie im ersten Moment nicht spürbar oder beobachtbar war. Denn ich habe mich gefragt, wer der Abel mitgegangen aufs Feld schauen, wenn er den Kain eingeladen hat, wenn er realisiert hat, was für eine Wut, was für einen Zorn im Kain vorhanden war. Doch der Abel ist mitgegangen und so kommt es zum ersten Brüdermord in der Geschichte der Menschheit. Man könnte sagen, ausgelöst durch Eifersucht und Neid. Versuchen wir uns einmal in die beiden Männer drinnen zu versetzen. Und ich möchte das tun mit der sogenannten Geschwisterkonstellation. Eine Geschwisterkonstellation wird in einigen Bereichen angewendet, unter anderem auch stark in der Seelsorge. In der Geschwisterkonstellation geht man davon aus, dass die Familie ein prägendes Element für eine Person ist. Und nicht nur die Eltern prägend auf die Kinder wirken, sondern auch Geschwister, die auf einen prägend wirken. Geschwister, die Konstellation sagt sogar, dass eben auch prägend ist, ob man das erste, das zweite, das mittlere oder das fünfte, sechste Kind ist. Und das zum Teil manchmal noch bei den Erwachsenen, gewisses Verhalten auf die geschwisterliche Konstellation wie zurückzuführen ist. Natürlich gibt es bei allem auch Ausnahmen. Aber schauen wir mal zuerst den Kain an. Der Kain ist der älteste Bub, der erste Bub, der Erstgeborene vom Adam und der Eva. Vom ältesten Kind sagt man ja immer, es ist wie der Stammhalter. Ob jetzt Mädchen oder Bub, das ist der Stammhalter der Familie. Früher sehr wahrscheinlich, oder von dem geht man aus, ist noch etwas mehr Wert auf Buben gelegt worden als auf Mädchen. Mittlerweile, glaube ich, ist das relativ ausgeglichen. Der Kain ist das erste Kind von Adam und der Eva. Und sozusagen könnte man sagen, er ist der Erbe von der Krone, von der Familie. Wenn das erste Kind aufwächst und dann plötzlich ein zweites dazukommt, dann gibt es meistens im Leben vom ersten Kind wie so ein Erdbeben. Weil das erste Kind ist bis das zweite kommt eigentlich auf dem Thron gesessen. Und dann kommt das zweite Kind und das erste Kind kommt häufig so den Eindruck über, ich habe jetzt die Stellung in der Familie verloren. Das jüngere Kind wird viel mehr wahrgenommen. Es bekommt mehr Aufmerksamkeit. Es wird bevorzugt. Das sind Gefühle, die beim ältesten Kind aufkommen können. Und manchmal ist der Schmerz so gross, dass sich das erste Kind versucht, irgendwo nehmen, in Szene zu setzen. Aufmerksamkeit zu bekommen. Meine Frau ist ein ältestes Kind. Und dort gibt es Filmaufnahmen, wo meine Schwiegermutter das jüngere Kind gefilmt hat. Und alle paar Minuten tanzt meine Frau beim Bild dort durch. Und man merkt, sie hat wieder Aufmerksamkeit gesucht. Das älteste Kind, so sagt man, das hat ein höchst Verantwortungsbewusstsein. So viel einmal zum Kain. Und dann kommt der Abel. Der Abel als zweites Kind. Das zweite Kind kann passieren, dass sich gerade zum Gegenteil vom ersten entwickelt. Und häufig steht es wie ein bisschen im Wettlauf zum ersten Kind. Das zweite Kind möchte gleich sein wie das erste. Es möchte alles gleich können. Es möchte gleich behandelt werden. Wenn das älteste Kind noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde länger darf aufbleiben, dann hat garantiert das zweite Kind das Gefühl, das eigentlich schon ins Bett hat, ich will doch genau gleich behandelt werden wie das erste Kind. Vom zweiten Kind sagt man auch, dass es nicht unbedingt so ein Kämpfer ist, vielmehr ein Sucher. Das zweite Kind steht auch nicht ganz gleich unter Erfolgsdruck wie das erste Kind. Und trotzdem möchte es Gleichstellung. Etwas weiteres, was man beim zweiten Kind feststellen kann, und das glaube ich passt auch gerade in den Kontext dieser Geschichte vom Kain und vom Abel. Das zweite Kind, sagt man, trägt eine tiefere Sehnsucht in seinem Herz zum Vaterhaus. Das zweite Kind hat eine tiefere Sehnsucht zum lieblichen Vater oder je nachdem auch zum geistlichen Vaterhaus. Und dieser Hintergrund kann uns je nachdem helfen, auch die Verse, die ich euch vorgelesen habe, ein bisschen besser einzuordnen, und ich komme nachher nochmal darauf zurück. Ich habe mich längere Zeit mit Familienkonstellation und Geschwisterkonstellation auseinandergesetzt. Und ich finde es spannend, wie manchmal gewisse Punkte eben genau in einzelne Leben hineinreden. Und ich glaube, es ist auch eine Chance, wenn man einmal Mut hat, sich mit der eigenen Geschwisterkonstellation auseinanderzusetzen, für eine persönliche Entwicklung. Aber jetzt zurück nochmal zum Kain und zum Abel. Die Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, redet von zwei Männern. Die zwei Männer haben eigentlich genau das Topfgleiche vor. Beide wollen von dem, was sie erarbeitet haben, beide wollen von dem, was gewachsen ist, Gott ein Opfer bringen. Und äußerlich kann man jetzt den Eindruck bekommen, eigentlich ist doch bei diesen beiden Männern alles gleich. Beide wollen Gott ein Opfer bringen. Doch sollte doch Gott beide Opfer auch wie annehmen. Aber das Gegenteil passiert. Es heisst, der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Stellen wir sich die Situation vom Kain vor. Das muss für ihn doch in dem Moment wie ein Ohrfeige gewesen sein. Und spannend finde ich auch in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, Gott erlaubt sich sogar, sein Handeln wie nicht zu erklären. Vielleicht hat er kein geahnt, wieso das sein Opfer nicht angenommen worden ist. Aber es bleibt in dieser Geschichte offen. Spannend ist, dass Gott sein Handeln nicht erklärt, sondern eine Spannung in dieser Geschichte wie aufrecht erhaltet. Erst im Hebräerbrief bekommen wir einen Anhaltspunkt, wieso Gott in dieser Situation so gehandelt hat. Im Hebräer 11,4 heißt es, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain. Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redet Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. In diesem Text können wir ein bisschen etwas nachspüren. Wieso das Gott im Abel sein Opfer, aber im Kain sein nicht angenommen hat. Der Abel scheint Gott mehr geglaubt zu haben, mehr vertraut zu haben. Er scheint eine grössere Sehnsucht, um nochmal auf Geschwisterkonstellation zu kommen, eine grössere Sehnsucht zum Vaterhaus Gottes zu haben. Der Text macht etwas deutlich. Es kommt nicht auf äußerliche Handlung an, sondern in erster Linie ist unsere Herzenshaltung entscheidend. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Jahreslosung fordert uns auf, alles in Liebe zu tun. Und im Kontext der Geschichte von Kain und dem Abel wird deutlich, auch da geht es nicht in erster Linie um eine äußerliche Haltung, sondern um unsere Herzenseinstellung, unsere Herzenshaltung. Ja, die ist entscheidend. Mit dem Text werden wir heute am Morgen wie hinterfragt. Tust du das, was du tust, aus Liebe? Oder ist es vielmehr eine Fassade und dahinter sieht es ganz anders aus? Zugegeben, manchmal müssen wir Sachen machen, wo wir uns dazu überwinden müssen. Es gibt gewisse Dienste, die uns vor die Türen oder vor die Füße gelegt werden und irgendwo haben wir so den Eindruck, nein, am liebsten möchte ich das nicht machen müssen. Und trotzdem liegt es vor unseren Füßen und wir werden wie aufgefordert, das zu tun. Auch wenn die Gefühle nicht gleich hinten mögen. Mir geht es nicht um diese Situationen. Sondern ich frage mich, wie manchmal, dass wir in der Gefahr stehen, manchmal Sachen zu tun, um einfach eine äußerliche Fassade aufrechtzuerhalten. Und manchmal, glaube ich, kann das sogar einen ganz frommen Anstrich haben. Da besucht man vielleicht Sonntag für Sonntag den Gottesdienst Woche für Woche. Woche für Woche sieht man seine Leute im Gottesdienst, pflegt Gemeinschaft miteinander, was absolut wichtig ist. Aber wenn man vielleicht mit sich selber ehrlich ist, geht man nicht Woche für Woche in den Gottesdienst, um Gott zu begegnen oder von ihm herausgefordert zu werden oder zu wachsen, sondern zu tiefst innen viel eher, damit man einfach von den anderen gesehen wird. Eine Fassade aufrechterhalten. Da erzählt man vielleicht in der Nachbarschaft immer mal wieder von Jesus. Aber das Erzählen von Jesus, wenn man ganz tief hineinschaut, macht man das nicht in erster Linie, weil man die Menschen liebt und wünscht, dass sie Jesus kennenlernen, weil sonst kämen sie ja allenfalls noch in unsere eigene Gemeinde. Was man genau. Wenn man ehrlich hineinschaut, merkt man vielleicht, ich mache das nur, dass ich in der Gemeinde einmal etwas zu erzählen habe. Und noch ein drittes, letztes Beispiel, das ich selber erlebt habe in unserem Quartier, wo eine Person auf mich zugekommen ist und gesagt hat, weisst du, ich helfe dieser einen Person in unserem Quartier eigentlich nur, dass alle Nachbarn sehen, was ich gut zu machen. Eigentlich wird er schon lange nicht mehr helfen. Ich bin mir bewusst, das sind Extrembeispiele. Aber ich glaube, die Geschichte von Kain und von Abel möchte uns heute Morgen herausfordern. Ja, hinterfragen. Warum mache ich das, was ich mache? Was ist meine tiefste Grundmotivation dafür? Ich habe es schon erwähnt, was hier passiert in dieser Geschichte, muss für den Kain wie ein Ohrfeige gewesen sein. Er als ältestes Kind wird erneut sozusagen vom Thron gestoßen und muss seinem jüngeren Sohn wie Platz machen. Einmal mehr wird der Jüngere mehr beachtet als er. Gut möglich, dass gewisse Gedanken aus der Kindheit im Kain wieder hochgekommen sind, je nachdem auch gewisse Gefühle. Was hat der andere, den ich nicht habe? Und in solchen Situationen fängt man an zu vergleichen. Und aus dem Vergleich heraus resultiert Eifersucht. Und dann heisst es beim Kain, da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Zorn vom Kain richtet sich gegen den Abel. Doch eigentlich, wenn man die Geschichte anschaut, muss man sagen, der Kain oder der Abel ist eigentlich wie das Opfer. Der Abel ist einfach wie die Projektionsfläche von einem Konflikt, der vorhanden ist. Wir lesen nichts in dem Text, dass der Abel irgendwo in dem Streit eine Bevorzugung gesucht hat. Wir lesen auch nichts, dass der Abel auf den Kain runtergeschaut hat. Im Grunde genommen, wenn man die Geschichte anschaut, muss man sagen, der Konflikt, der uns hier geschildert wird, ist nicht ein Konflikt zwischen dem Kain und dem Abel, sondern zwischen dem Kain und Gott. Und der Zorn vom Kain führt so weit, dass er eine Entscheidung trifft. Mein Bruder, der Abel, muss weg. Der hat nicht mehr das Recht zu leben. Doch bevor er so weit geht und im Abel das Leben nimmt, gibt ihm Gott wie nochmal die Möglichkeit, seine Tat zu überdenken. Wir lesen in dieser Geschichte, der Herr fragte ihn, also der Kain, warum bist du so zornig, warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Türe deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr sein über sie. Gut vorstellbar, dass die Reaktion von Gott den Kain je nachdem noch ein bisschen hässiger gemacht hat. Weil Gott fragt den Kain, warum bist du eigentlich so verrückt? Was ist das für eine Frage? Also Entschuldigung, Gott, du weißt doch ganz genau, wieso das der Zorn in mir aufkommt. Weil das Opfer von mir nicht angenommen worden ist. Doch Gott gibt ihm Kain mit dieser Frage, mit dem kurzen Gespräch, wie die Möglichkeit, sein folgendes Handeln noch einmal zu überdenken. Gott gibt ihm Kain die Möglichkeit, nochmal das zu überdenken und umzukehren. Das kurze Gespräch, das sie hier führen, die beiden, ist wie ein Warnsignal für Kain. Kain, pass auf. Pass auf, bevor du etwas machst, wo du nicht mehr kannst umkehren. Wo du nicht mehr kannst rückgängig machen. Doch der Kain missachtet das Warnsignal und geht weiter. Wie sieht das in unserem Leben aus? Wenn wir in gewissen Konflikten stehen, ich glaube auch noch, in unserem Konflikt heute gibt es manchmal so Warnsignale, die uns eigentlich die Chance geben, umzukehren oder anders zu handeln. Und manchmal ist das die leise Stimme von Gottes Geist, die uns in gewissen Momenten wie einen Impuls gibt. Dazu ein kurzes Beispiel. In dieser Gemeinde, wo ich wohnhaft bin, in Rotrist, gibt es ein Thema, das mittlerweile unser Dorfleben spaltet. Schon seit Monaten, ja schon bald seit Jahren, diskutiert man in unserem Dorf über ein Thema. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo in unserem Dorf nicht mehr darüber diskutiert werden kann. Und immer wieder gibt es, dass eine Initiative läuft und man anfängt, Unterschriften zu sammeln gegen die anderen. Und wie freut man sich, wenn noch eine die eine Partei genug Unterschriften hat, dass es wieder irgendeine Abstimmung muss geben muss und so weiter. Und wir sind wirklich mit drin in diesem Konflikt. Und im Januar war es, wo bei uns am Sonntagabend die Türglocke geläutet hat und eine Frau gefragt hat, ob ich bei der einen Initiative auch könnte unterschreiben. Und sie hat mir das ganz blumig ausgeschildert, was das für Folgen hat und so weiter. Und ich habe gemerkt, wie mir innen ein Groll aufsteigt. Und so habe ich mich entschieden oder gesagt, ja, ich unterschreibe. Denen müssen wir sie jetzt zeigen. Hätte ich mir einen Moment Zeit gelassen, hätte ich gespürt, dass sie mir innen wie so ein Warnsignal gekommen wäre. Mach's nicht. Aber die Wut war so hoch, dass ich gesagt habe, ich unterschreibe. Das habe ich gemacht, aber als die Türe nachher wieder zu war, habe ich gemerkt, ich hätte es doch nicht zählen. Ein Warnsignal in Konfliktsituationen. Wenn wir achtsam wären, würden wir sie wahrnehmen. Noch um die Geschichte abrunden, die Unterschriftbögen, die hier gesammelt worden sind in dieser Initiative. Die Unterschriften sind zusammengekommen. Das Dumme war nur für gewisse Leute, dass plötzlich die Hälfte von diesen Unterschriftsbögen verschwunden sind. Die sind irgendwo noch immer spurlos auch in den Abfall gewandert. Ich für mich persönlich bin natürlich froh gewesen. Genau, und werde für mich das auch als Warnung für ein nächstes Mal mitnehmen, wenn es bei den Türen wieder läutet und Unterschriften gesammelt werden. Wie schnell kann es passieren, dass wir in Konfliktsituationen über Warnsignale rausgehen? Und so ist es auch beim Kain. Auch er missachtet wie das Warnsignal und dann heisst es, Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Jetzt ist genug geredet. Jetzt wird einfach gehandelt. Kennt ihr den Ausspruch? Und manchmal hört man eben auch gerade speziell in Konfliktsituationen inne. Und so scheint es beim Kain zu sein. Sein Entscheid ist gefallen. Über das muss man nicht mehr reden. Man kann ihn nicht mehr aufhalten. Entdeckst du so ein Verhalten auch in deinem Leben? Wo beziehst du vielleicht Unschuldige in einen Konflikt mit ein? Manchmal habe ich das Gefühl, sind wir Meister in dem, andere zu Sündenböcken zu machen, obwohl eigentlich der Konflikt bei mir selber zu lösen wäre. Wo übersiehst du Warnsignale in einem Konflikt, wo dir die Möglichkeit gibt, das Ganze nochmal umzudenken, anders darauf zu reagieren? Wie schon gesagt, der Geist Gottes setzt immer mal, auch gerade in solchen Situationen, so stille Impulse, wo er uns die Chance möchte geben, anders zu handeln. Wo stehst du in der Gefahr, in Konflikten nicht mehr wollen zu reden, sondern einfach jetzt nur noch handeln? Ich möchte uns heute am Morgen ermutigen, in diesen Konfliktsituationen, wo wir immer wieder drinnen stehen, mal besser hinzuschauen. Wo möchte Gott dir die Möglichkeit geben, anders zu handeln, als was du bis anhin gemacht hast? Anders zu handeln, so dass die Jahreslosung immer mehr Realität werden darf. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Herausforderung möchte ich euch in die kommende Woche mitgeben. Und vielleicht gibt es jetzt auch einige, die heute am Morgen da sitzen und entmutigend sind, weil sie es schon so manchmal probiert haben in Konflikten, aber innerlich immer wieder gemerkt haben, wie sie gescheitert sind. Noch etwas mehr. Und ich schaffe es doch einfach nicht. Für all die, die so fühlen, möchte ich ein Zitat mitgeben. Es heisst, Mut brüllt nicht immer nur. Mut kann auch die leise Stimme am Ende des Tages sein, die sagt, morgen versuche ich es noch einmal. Und der leise Mut wünsche ich euch. Auch ganz speziell im Blick auf eure Konflikte. Morgen versuchen wir es nochmal. Und wir müssen es nicht alleine versuchen, sondern Jesus begleitet uns dort drinnen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Und Jesus Christus, wir werden aufgefordert, in der Jahreslosung von diesem Jahr, dass wir all das, was wir tun sollen, in Liebe tun. Und zugeben, wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann fällt mir das richtig schwierig in gewissen Situationen. Und anders zu reagieren, anders zu handeln, fast einfacher ist. Doch du ladest uns ein, es immer und immer wieder versuchen, in Tat umzusetzen. Danke, kennst du unsere Konfliktsituationen, wo wir drinnen stehen, wo wir herausgefordert sind. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns ganz besonders in diesen Situationen begegnest. Setz du Warnsignal. Und rüttel du uns dort, wo wir versucht sind, auch über die Warnsignale hinwegzugehen. Jesus, ich wünsche mir, dass wir in diesem Jahr immer mehr auch gerade an die Aufforderungen hinkommen. Alles zu in Liebe. Begleite uns in diesem Prozess hinein. Ja, wir wollen dich als unser Vorbild nehmen. Amen.